Verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich eröffne die 62. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich begrüße insbesondere zu meiner Rechten unseren Gast, Herrn Parlamentarischen Staatssekretär Brandenburg. Herzlich willkommen in dieser Runde. Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, habe ich die Freude, einigen Geburtstagskindern zu gratulieren. Zunächst als ordentliches Mitglied und stellvertretendem Vorsitzenden dieses Beirates, Herrn Abgeordneten Wolfgang Steffinger von der CDU-CSU. Er hatte am 20.04., ich hoffe, ich darf das hier verraten, Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute im neuen Lebensjahr. Dann haben wir einige stellvertretende Mitglieder, die Geburtstag hatten. Ich nenne sie jetzt mal hintereinander weg und bitte die betreffenden Fraktionen, die Grüße auszurichten. Von Bündnis 90 die Grünen, die Kollegin Katharina Beck. Von der AfD-Fraktion der Kollege Andreas Bleck, von der AfD-Fraktion Herr Abgeordneter Professor Michael Kaufmann und von der CDU-CSU-Fraktion der Kollege Dr. Andreas Lenz. Einen herzlichen Glückwunsch allen Geburtstagskindern. Im Tagesordnungspunkt 1 beschäftigen wir uns mit der Nachbereitung des Staatssekretärsausschusses vom 8. April zum Thema Forschung, Innovation und Digitalisierung. Wir haben unseren Gast, Herrn Parlamentarischen Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg vom BMBF. Wir freuen uns, dass Sie unserer Bitte nachkommen und uns Bericht erstatten. Wir haben verabredet, dass es ein Zeitfenster gibt für ein einleitendes Statement. Danach machen wir wie üblich unsere Fragerunde. Es gibt eine kleine zeitliche Einschränkung. Herr Staatssekretär muss um 15:45 im Plenum sprechen. Also werden wir uns bemühen, vielleicht um kurz nach 16:30 auch mit den Fragen durch zu sein. Das heißt, wenn ich sehe, dass es sehr viele Wortmeldungen gibt, würde ich das übliche Zeitfenster von 5 Minuten pro Frage und Antwort etwas verkürzen auf 3 oder 4. Aber das mache ich von Ihren Wortmeldungen abhängig. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf an der Stelle in der Tat die Frau Kollegin Staatssekretärin Judith Pirscher vertreten, die persönlich leider heute nicht da sein kann, mit der ich aber mich auch vor wenigen Tagen noch mal intensiv ausgetauscht habe über vor allem diese Sitzung des Staatssekretärsausschusses für nachhaltige Entwicklung und würde in der Tat vor allen Dingen den Kern dessen noch mal hier präsentieren gleich zu Beginn. Im Fokus stand die Erörterung des Tagesordnungspunktes. Es ging letztendlich um Forschung, Innovation und Digitalisierung. Die Debatte war sehr konstruktiv und sachorientiert und im Fokus an der Stelle vor allen Dingen noch mal der Impuls von Herrn Professor Dr. Hans-Martin Henning vom Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems mit einer intensiven Diskussion vor allen Dingen zu Nachhaltigkeitsthemen, auch Energie der Zukunft etc. Im Fokus auch an der Stelle vor allen Dingen die Rolle der Digitalisierung. Das war ein Thema mit Blick darauf, dass das Energiesystem der Zukunft aus vielen Dutzend vernetzten Einzelanlagen bestehen wird und wir dafür optimierte, vernetzte und auch einen datenbasierten Betrieb letztendlich brauchen, der eine hohe Sicherheit gegen Angriffe von außen bietet. Auch das angesichts der geopolitischen Lage. Im Kern geht es ja auch an der Stelle um kritische Infrastruktur. Ein paar Kernpunkte auch seines Vortrags in der Diskussion. Der erste Punkt, wo wir eigentlich stehen, Strom aus erneuerbaren Energien werde die wichtigste Energiequelle sein, hat dann auf relevante Studien noch mal verwiesen, die sind ja auch hier im Parlament immer wieder Thema gewesen, auch als Primärenergie für grünen Wasserstoff und ausdrücklich auch Fusion ist eine Zukunftstechnologie, deren potenzieller Einsatz seiner Einschätzung nach ab 2025 möglich erscheint. Ein zweiter Fokus, den er gesetzt hat, war, dass wir vor allen Dingen deutlich mehr Materialien brauchen. Im Kontext der F&I-Projekte stehen da vor allen Dingen Themen wie Lebenszyklusanalysen, auch das Design für Zirkularität als Muss der künftigen Technologieentwicklung und vor allen Dingen der Hinweis, dass auch an dieser Stelle Digitalisierung massiv helfe. Ein dritter Punkt, auch das im Parlament aus guten Gründen oft diskutiert, waren internationale Partnerschaften, ausdrücklich mit Partnerländern und auf Augenhöhe. Das ist ja beispielsweise über Stefan, wir haben ja viel da zusammengearbeitet, auch zum Thema Wasserstoff, sicher auch mit deiner Expertise, was die internationale Kooperation angeht, dass wir da nicht einseitige Abhängigkeiten brauchen, sondern letztendlich auch gegenseitige Benefits. Das ist wichtig, insofern nicht nur die deutschen Ziele im Blick zu haben und nicht nur von Ländern erkaufen, die das selbst gar nicht nutzen könnten. Darauf hat er hingewiesen. Und vierten Punkt, auch bei uns im BMBF ja intensiv nochmal ein Fokusthema, wir brauchen Forschung zu sozialen Innovationen, das hat er sehr hervorgehoben. zu Gelingensbedingungen noch mal für Partizipation, Gerechtigkeit und Verteilungsfragen. Das vielleicht mal zu den Kernpunkten und würde vorschlagen, dass wir dann gerne zu den offenen Fragen gehen.
So machen wir das. Ein herzliches Dankeschön. Das waren die Kernpunkte aus dem Staatssekretärsausschuss. Beschlüsse sind nicht gefasst worden, denn in dieser ersten Runde geht es ja darum, sozusagen das Thema einzukreisen, sich fachliche Expertise einzuholen. Und insofern ringfrei, wer möchte mit einer Frage starten? Ich schaue mal in die Runde. Herr Dr. Kraft und dann Herr Gründer.
Ja, danke. Danke auch für den Vortrag, Herr Staatssekretär. Also Energie aus Fusion zu gewinnen ab nächsten Jahr halte ich für sportlich, aber man soll nie aufhören zu träumen. Nein, ernsthaft. Heute im Umweltausschuss, wir hatten eine öffentliche Anhörung zum Verbot der PFAS-Substanzen. Ein Sachverständiger hat darauf hingewiesen, dass es geht um Innovation in diesem Land. Dass eigentlich seit Einführung der Medizingeräte-Richtlinie die Anzahl von medizinischen Patenten in Deutschland sich im stetigen Rückzug befindet, weil diese Medizingeräte-Richtlinie dazu führt, dass der Anmeldeprozess von medizinischen Gerätschaften oder von Geräten, die im Medizinsektor eingeführt werden sollen, so überaus kompliziert worden ist, dass es für Erfinder und so weiter nicht mehr interessant ist, das in Deutschland der EU anzumelden, sondern dass man am besten gleich in die USA geht damit. Also wie kann man Innovation oder den Nährboden für Innovation beleben? Denn Innovation kann man nicht verordnen, das geht nicht. Ja, man braucht einen Nährboden, einen freiheitlichen Nährboden, dass Innovation stattfinden kann. Das wäre jetzt die erste Frage. Vielleicht komme ich noch in der zweiten, aber dann dürfen die Kollegen erst einmal.
Ja, bitteschön. Direkte Antwort.
Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht nur erste Anmerkung. Das war vermutlich ein Missverständnis zu Beginn. Er hat nicht von Fusion ab nächstem Jahr gesprochen, sondern ab 2045. Aber die Forschung natürlich sehr intensiv, also ein etwas anderer Zeithorizont noch. Nur zur Klarstellung. Zur zweiten Frage nochmal, wie wir Innovation beleben können. Es ist uns seitens des BMF auch in den Gesprächen natürlich ein wichtiges Anliegen, dass wir regulatorische Hürden nicht so hoch aufbauen. Das betrifft aber viele andere Bereiche gleichermaßen, dass die Forschung und Entwicklung nur anderswo stattfinden kann, dann auch auf anderen Grundlagen, sondern das letztendlich so zu tun, dass natürlich Menschenrechte etc. gewahrt sind, aber Forschung auch frei hier bei uns in Deutschland durchgeführt werden kann. Weitere Gelingensbedingungen natürlich neben Finanzierungsfragen etc. überhaupt die Wissenschaftsfreiheit, auch internationale Mobilität wird gleich Thema drüben im Plenum sein. Zum Bologna-Bericht. Wir werden die großen Fragen nicht in nationalen Grenzen alleine lösen, brauchen da auch starke internationale Kooperationen in Europa, aber mit Partnerländern darüber hinaus. Das vielleicht mal als ein paar Kernstichpunkte an der Stelle.
Gibt es Rückfragen, Herr Dr. Kraft?
Erstmal nicht, nein.
Erstmal nicht. Dann haben wir Herrn Gründer, bitte.
Jawohl. Vielen Dank, Herr Staatssekretär, dass Sie sich die Zeit heute nehmen, hier zu uns zu kommen. Ein Aspekt, der mich interessieren würde, und zwar, wie es ausschaut um den Anteil von Frauen und Mädchen im MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, zu erhöhen, was das Ministerium da möglicherweise an Initiativen plant oder was aber auch aus Ihrer Sicht das Parlament tun kann, um das zu beschleunigen und den Anteil zu erhöhen. Vielen Dank.
Ja, ist in der Tat ein Thema. Vielen Dank auch für die Frage nochmal, was uns sehr beschäftigt. Wir sehen großes Potenzial darin, mehr Mädchen und Frauen für die MINT-Berufe oder überhaupt Tätigkeiten zu gewinnen. Ich finde sehr beeindruckend. Ich nehme mal persönliches Erlebnis, als ich am Bundeswettbewerb Informatik vor 2 Jahren teilgenommen habe, die durchaus auch berichtet haben, wir haben verschiedene Altersstufen, so im Grundschulalter etwa 50% Mädchen, die teilnehmen. Und das wird dann mit jeder nächsten Stufe 35%, dann 15%. Im Finale waren 3 anwesend. Und auf der Bühne die Jury, etwa 15 Leute, waren damals alles Männer. So, und das sind Dinge, die wir natürlich ändern wollen, solche Punkte. Ich finde aber, dass vor allen Dingen der Ausgangsbefund, dass es wohl im Grundschulalter nicht so ist, dass nur die Jungs sich für diese Fragen interessieren, also wirklich Informatik an der Stelle, dass uns das Hoffnung gibt. Und deshalb setzen wir sehr stark auf unterschiedliche Aktivitäten, auch im Rahmen unseres MINT-Aktionsplans 2.0, angefangen bei der Stiftung Kinder forschen, die ja schon im Kita-Alter mit Experimenten in den Kitas mit unterstützt Begeisterung wecken will über verschiedene Wettbewerbe. Das Thema Berufsorientierung, Boys and Girls Day ist natürlich, aber weitere Initiativen zur klischeefreien Berufsorientierung sind mit dabei. Auch bei den MINT-Clustern, die wir bundesweit fördern, sind tatsächlich alle dabei. Das war jetzt auch in der neuen Förderrichtlinie ein Schwerpunkt von unserer Seite, auch geschlechterübergreifend da nochmal Hürden abzubauen und speziell auch mehr Mädchen und Frauen mit anzusprechen. Und es hat nach der Erfahrung, das vielleicht als letzter Aspekt, sich auch gezeigt, dass es oftmals hilft, auch erfolgreiche weibliche Vorbilder stärker sichtbar zu machen als direkte Ansprechpersonen. Wenn dann eine junge Schülerin beispielsweise sieht, dass eine Frau genau in diesem Feld erfolgreich ist und sich damit durchgesetzt hat, das auch anders vermitteln kann, dass man also solche Orientierungspersonen bekommt.
Dankeschön. Gibt es eine Nachfrage? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Dr. Kaufmann.
Ja, Staatssekretär, lieber Jens, vielen Dank. Du hast jetzt zwei Themen angesprochen, auf die ich kurz eingehen will. Zum einen das Thema Fusionsforschung, zum anderen Wasserstoff. Fusionsforschung jetzt ab 2045. Das BMBF hat ja in dieser Legislaturperiode jetzt doch deutlich stärker auf das Thema, oder setzt deutlich stärker auf das Thema Laserfusion. Wie wichtig ist das Thema Laserfusion? Gilt da auch 2045? Und steht das Haus nach wie vor eben auch zum Thema Kernfusionsforschung jetzt nach herkömmlicher Technologie? Das ist die erste Frage. Und zum Thema Wasserstoff hast du ja das wichtige Thema Internationalität angesprochen, internationale Partnerschaften, Kooperationen. Wir warten ja alle sehr gespannt jetzt auf die internationale Importstrategie des BMWK. Hat das Haus denn Kenntnisse darüber, ob in dieser Strategie jetzt tatsächlich bestimmte Länder gehighlightet werden oder ob es doch nur um Kriterien gehen soll, auf denen diese Partnerschaften aufgebaut werden sollen? Da höre ich jetzt Unterschiedliches, ist aber aus meiner Sicht nicht ganz unwichtig, weil ich finde schon, gerade wenn es dann auch darum geht, konkret zu Partnerschaften zu kommen, dass es halt Sinn macht, dass man auch eben bestimmte Länder auch tatsächlich benennt, mit denen man in Partnerschaften gehen möchte und nicht nur Kriterien definiert, die für alle möglichen Exportländer auf der Welt dann gelten sollen.
Ja, vielen Dank. Zum ersten Punkt kann ich sagen, wir haben ausdrücklich beides, also Magnet und Laser im Blick. Letztendlich Forschung und Innovation bringt ja mit sich, das macht es ja auch so spannend, dass man nicht heute weiß, was in 10 Jahren dann Stand der Technik sein wird. Und es wäre sicher nicht klug, nur auf ein Pferd zu setzen, wenn beide anscheinend laufen werden oder Potenzial dazu haben. Insofern sehen wir, dass gerade im Bereich der Laserfusion nochmal exzellente, vielversprechende Fortschritte da waren. Also ein Argument mehr, das auch mit in den Blick zu nehmen. Aber das ist jetzt kein Gegeneinander ausspielen an der Stelle. Letztendlich kommt es uns darauf, vor allen Dingen darauf an, auch in Deutschland, in Europa, aber auch insgesamt diese Forschung voranzutreiben, damit wir auch im Sinne von technologischer Souveränität am Ende nicht dann, wenn sie da ist, die Technik voll ausgereift, nur von anderen abhängig sind. Zum Thema Wasserstoff, bitte um Verständnis, ich würde jetzt ungern falsche Dinge möglicherweise, die eigentlich Federführung BMWK betreffen, können wir uns gerne im Nachgang nochmal austauschen, finden wir gerne in Erfahrung dazu. Ich kann nur aus BMBF-Sicht sagen, wir haben da durchaus Länder speziell im Blick. Also die Ministerin war ja gleich zu Beginn der Legislatur in Australien, um Kontakte aufzunehmen. Es gibt intensive Kontakte, beispielsweise Schottland, geografisch näher, weniger Solar, da geht es ja mehr um Windenergie. Auch Lateinamerika vielversprechendes. Also wir fokussieren uns da schon auf bestimmte Länder weiterhin. Gleichermaßen sind natürlich manche Entwicklungen geopolitisch, teilweise aber auch wirtschaftlich, Regierungswechsel, Strategiewechsel etc. mit da ein Stück weit eine dynamische Lage. Aber grundsätzlich versuchen wir in unserer Arbeit das ja nicht ganz abstrakt zu halten, sondern wirklich mit konkreten Partnern konkrete Kooperationen mit aufzubauen.
Gibt es eine Nachfrage? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Zorn auf der Redeliste. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Ich habe leider Ihr Eingangsstatement verpasst, weil ich gerade noch im Digitalausschuss war. Deswegen verzeihen Sie, wenn ich jetzt gerade etwas frage, was Sie vorhin schon gesagt haben. Aber wollte auch die Gelegenheit nutzen, nochmal zwei Themen, die durchaus was mit Digitalisierung zu tun haben, anzusprechen, die aber auch erheblich sind, wenn es darum geht, wie können wir das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung in Deutschland vorantreiben. Themenschwerpunkt Nummer eins ist das Thema Forschung. Wir sind in Sachen KI-Forschung sehr wettbewerbsfähig, sehr gut unterwegs. Das belegen immer wieder alle Studien, durchaus auch viel, viel besser als die Vereinigten Staaten von Amerika. Wo wir aber durchaus Nachholbedarf haben, das ist der Transfer von Forschung in die Zivilgesellschaft, in die Wirtschaft, um auch dafür zu sorgen, dass tatsächlich Anwendungen daraus werden. Diese Fragen haben wir oft genug dem BMWK gestellt, aber ich finde, das muss natürlich auch in einem Bundesministerium für Forschung prioritär behandelt werden. Deswegen würde es mich interessieren, welche Ansatzpunkte es da gibt, um das zu verbessern. Und zweite Frage oder zweiter Themenschwerpunkt ist das Thema digitale Kompetenzen, wo meines Erachtens wir in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt nicht so weit sind, dass wir überhaupt miteinander definieren können, was sind das denn eigentlich für Kompetenzen, was jeder Mensch haben muss, um in eine digitale Welt zurechtzukommen, teilhaben zu können, resilient zu sein. Ist natürlich sicherlich auch nochmal schwierig, weil es da eine geteilte Kompetenz gibt, auch mit den Ländern. Aber Sie als Staatssekretär im Bildungs- und im Forschungsministerium, da würde es mich interessieren, ob es Ansätze gibt, ob es Initiativen gibt, um dafür zu sorgen, dass wir das Thema digitale Kompetenzen flächendeckend auch treiben können.
Ja, vielen Dank, Herr Kollege Zorn. In der Tat zu beiden Punkten. Beides absolute Schwerpunktthemen bei uns jetzt auch in dieser Legislatur im Haus. Das erste Transfer. Ich möchte nur als Beispiel nennen, nicht abschließend, aber mal anfangen mit der Einigung mit den Ländern. Das waren schwierige Verhandlungen, aber haben uns ja auf eine stärkende Forschung an HAW, an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, geeinigt im vergangenen Herbst, wo mehr Geld als ursprünglich erwartet tatsächlich nochmal vereinbart werden konnte. Wir haben also nicht nur die Grundlagenforschung oftmals an den großen Universitäten und außeruniversitären Instituten im Blick, sondern speziell auch die HAW. Aktuell im Aufbau ist ja die DATI, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation. Da kann ich insbesondere jetzt aus der ersten Phase, wir haben ja bewusst auch mal mit kleineren Sprints dann auch angefangen, an der Stelle berichten, dass die Nachfrage gemessen an den vielversprechenden Anträgen deutlich höher ist als ursprünglich auch erwartet. Das gibt uns die Hoffnung, dass tatsächlich auch die nächsten Schritte sehr erfolgreich sein werden. Da sind wir also in den Endzügen der Vorbereitung momentan. Und ich möchte als drittes Beispiel nennen, dass wir sind ja auch gerade auf europäischer Ebene in frühen Verhandlungen und Gesprächen im Prinzip für ein Nachfolgeprogramm, das 10. Forschungsrahmenprogramm auf europäischer Ebene, nach Horizon Europe an der Stelle, wo wir auch von deutscher Seite sehr stark dafür werben, auch das Thema Transfer ausdrücklich nicht als Gegensatz zur Grundlagenforschung, aber um die gesamte Kette abzubilden, mit zu berücksichtigen, immer auch mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Das Thema soziale Innovationen haben wir wirklich auch mit einer eigenen Beauftragten in dieser Legislaturperiode bei uns im Haus nochmal besonders in den Fokus gehoben in Ergänzung. Zum Thema digitale Kompetenzen, auch hier eine ganze Reihe in der Erwachsenenbildung, berufliche Bildung, das zieht sich quer durch, aber im Fokus würde ich jetzt mal die aktuellen Verhandlungen zum Digitalpakt 2.0 mit den Ländern nennen. Der soll ja nächstes Jahr an den Start gehen. Auch das sehr schwierige Verhandlungen, haben Sie ja vielleicht öffentlich mitbekommen. Sehr schwierige Verhandlungen, aber ein Grund, wieso sie so schwierig sind, ist, dass wir, anders als manche Landesregierungen sich das vielleicht wünschen, bundesseitig seitens unseres Hauses nicht sagen, wir wollen eine reine Finanzhilfe, wo wir dann wieder Smartboards beispielsweise finanzieren und man sich danach wundert, wieso passiert da dasselbe wie vorher auf der Kreidetafel, sondern dieses gesamte Thema Konzeptentwicklung, Lehrkräfte Aus- und Weiterbildung, insbesondere die Qualität des Ganzen sehr in den Fokus rücken. Und ja, diese Verhandlungen finden aktuell statt. Nächste Woche Dienstag nochmal große Staatssekretärsrunde. Das steht für uns wirklich sehr im Fokus.
Meine Redeliste ist abgearbeitet. Ich schaue mal in die Runde. Gibt es noch Wortmeldungen? Bitte schön, Herr Dr. Steffinger.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär. Ich hätte zwei Fragen, und zwar zum einen, weil wir ja hier auch im Beirat Nachhaltigkeit sind, da spielt ja auch das Thema Finanzen auch immer eine große Rolle, aber natürlich nicht nur, sondern auch das Thema Bildung. Von daher stellt sich mir schon zunehmend die Frage, inwieweit der Bund und gerade auch jetzt mit dem neu verabschiedeten Paket auch insbesondere was Brennpunktschulen etc. auch betrifft, inwieweit der Bund nicht zunehmend in die Aufgabenkompetenzen eigentlich der Länder eingreift und sich die Bundesländer, ich sag mal, zunehmend an schlanken Fuß machen, was die Finanzierung, die ureigene Finanzierung eigentlich, die ihren Aufgabenbereich betrifft, dann hier auf den Bund abwälzen. Ich sag mal so, ich glaube, in einer Kultusministerkonferenz hat man relativ schnell, wenn es ums Geld geht, die ganzen Kultusminister, die den Arm heben, wenn es darum geht, der Bund soll etwas bezahlen. Das ist man sich, egal welcher Partei man angehört, relativ schnell einig. Aber ich glaube schon, dass man sich hier einfach auch im Zuge der Nachhaltigkeit der Bundesfinanzen einfach Gedanken machen muss. Das wollte ich einfach mal anmerken. Eine Frage hätte ich, und zwar geht es um die Forschungsverbünde, insbesondere auch die Forschungskooperationen mit Entwicklungsländern. Es würde mich konkret auch interessieren, inwieweit Sie hier auch weitere Aktivitäten planen. Ganz konkret, ich sehe die Kollegin Menge von den Grünen. Wir waren gerade in der Mongolei im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Da gibt es die Deutsch-Mongolische Hochschule, insbesondere mit dem Schwerpunkt Rohstoffe. Auch gerade diese Rohstoffe, die wir brauchen, auch um Energiewende und all die Themen voranzutreiben. Daher ganz konkret die Frage, welche Planungen hat Ihr Haus in Bezug auf Forschungskooperationen mit Entwicklungsländern? Und ein zweiter Punkt, der Bundespräsident hat dort eine neue strategische Partnerschaft zwischen der Mongolei und der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet. Was konkret passiert hier im Forschungsbereich mit der Mongolei? Wenn Sie das jetzt ad hoc nicht beantworten können, freue ich mich über eine schriftliche Antwort. Aber das, weil am Ende Papier ist immer geduldig. Was passiert dann konkret in der Umsetzung?
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich fange mal an mit der ersten Frage und bin Ihnen dankbar, dass Sie vor allen Dingen auch die finanzielle Dimension als Teil der Nachhaltigkeit mit in den Fokus rücken. Wir haben bei uns ja auch einen Schwerpunkt Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo der Bund gemeinsam mit Ländern und vielen weiteren Stakeholdern aktiv ist. Und es ist uns in der Tat auch ein wichtiges Anliegen, die Gesamtheit der Nachhaltigkeitsdimension und Nachhaltigkeitsziele in Blick zu nehmen. Konkret jetzt mit Blick auf Bund-Länder-Finanzen, Startchancenprogramm jetzt an dem Beispiel festgemacht. Wir sind als Koalition und Bundesregierung schon fest entschlossen, an diesen ausgewählten Stellen gemeinsam mit den Ländern noch mal zusätzliche Punkte zu setzen. Das war vorher schon beschlossen, aber jetzt insbesondere die Bildungsstudien des letzten Jahres, die katastrophalen PISA-Ergebnisse, beispielsweise IGLO-Studie, IQB-Bildungstrend. Also wenn beispielsweise ein Viertel der Schüler und Schülerinnen die Grundschule oder auch die 15-Jährigen so verlassen, dass sie Texte nicht sinnerfassend verstehen können, ist das ein riesengroßes Problem, auch für die nachhaltige Entwicklung in allen Dimensionen. Insofern wollten wir uns da jetzt nicht zurücklehnen und zuschauen, im Wissen aber, dass das im Kern Länderzuständigkeiten sind. Das kann ich Ihnen versichern. Das ist der Grund, wieso diese Verhandlungen so zäh sind manchmal und wieso es da auch manchmal öffentlich etwas knirscht, dass wir sehr, sehr genau hinschauen, dass zusätzliches Bundesgeld nicht dazu führt, dass Länder sich aus ihren Kompetenzen zurückziehen. Es gab beispielsweise letzte Legislatur 2 Milliarden Euro, die in der Krise kurzfristig auch zur Verfügung gestellt wurden, aufholen nach Corona. Inzwischen wissen wir, dass manche Bundesländer dieses Geld für ganz andere Dinge genutzt haben als für Bildung. Und der Bund steht da und kann nichts tun, weil Umsatzsteuerpunkte weg sind und keine Mechanismen da. Und das ist der Grund, wieso wir Stichwort hälftige Finanzierung, also 50-50-Finanzierung, nicht mehr 90-10, wie das beim Digitalpakt Schule beispielsweise der Fall war, und 50-50, das Thema Zusätzlichkeit gestärkt, viel stärkere Kontrollmechanismen, nochmal Startchancenprogramm, konkret die Verlängerungsoption. Das heißt, wenn Länder das genauso tun würden, dann würden sie in den späteren Jahren dieses Geld eben nicht bekommen. Die haben also einen starken Anreiz, das entsprechend auch zielgerichtet mit umzusetzen. Man kann natürlich die große Frage, sollte der Bund das überhaupt tun, immer im Fokus rücken. Ich weiß, in Kanada letztes Jahr besucht, auch föderales System, das zahlt der Bund überhaupt nichts. Kann man so tun, nur es würde auch der aktuellen Schülergeneration nicht helfen, wenn wir einfach nur zuschauen. Es muss sich kurzfristig tatsächlich etwas ändern, aber der Verantwortung wollen wir gerecht werden. Zur Forschungskooperation in Entwicklungsländern, welche Pläne insgesamt? Wir haben den Fokus jetzt nicht speziell oder ausschließlich auf Entwicklungsländer, aber wir haben Fokus auf Wertepartner einerseits, auf Partner weltweit, wo wir uns große Mehrwerte auch für die eigene Forschungslandschaft versprechen. Singapur beispielsweise mal oder Südkorea aus dem asiatischen Raum mitgenannt. Und unter dem Rahmen Science Diplomacy tatsächlich, und das sind viele dieser Länder, beispielsweise in Afrika sind wir durchaus in einigen Ländern mit aktiv, wo wir glauben, dass Projekte, die wir auch fördern können, die jetzt nicht unbedingt den wissenschaftlichen Mehrwert, die deutsche Wissenschaft voranbringen, wo aber dieses Tür öffnen und Kontakte verbinden weiter mit da sind. Da fokussieren wir uns nicht auf einzelne Länder, sondern haben Afrika, habe ich genannt, auch die östliche Partnerschaft beispielsweise. Eher denken wir da in Regionen, weil auch dieses Multilaterale dann doch dazu führt, dass oft die Antragszahlen etwas höher sind und man dann ein Stück weit auch qualitative Auswahl mit treffen kann. Konkret zur Mongolei, das würde ich gerne nochmal nachreichen. Da kann ich eher versichern, dass wir im Bereich der beruflichen Bildung aktuelle Gespräche haben, die auch da an einem stärkeren Austausch interessiert sind. Es gibt auch Forschungskooperationen, die habe ich gerade nicht auswendig. Das reichen wir nach.
Ja, ein herzliches Dankeschön. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Wir bedanken uns bei Ihnen für die ausführlichen Auskünfte, wünschen weiterhin viel Erfolg und bei den Verabredungen werden wir ja wieder voneinander hören.
Dankeschön.
Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt Nummer 2, Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung, Beschlussfassung über die Votenliste. In der Obleuterunde ist verabredet worden eine Beschlussfassung ohne Aussprache. Daher kommen wir direkt zur Abstimmung über die Votenliste. Prüfbitten lagen keine vor. Wer dieser Votenliste so zustimmt, diejenigen bitte ich um das Handzeichen. Das ist die FDP, CDU, CSU, AfD, SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Enthaltungen auch nicht. Vielen Dank. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt Nummer 3, Bericht aus dem Verteidigungsausschuss. Hier haben wir zwei Mitglieder im Verteidigungsausschuss, Herr Gründer und Herr Meyer-Ley. Und mir ist zugearbeitet worden, dass Herr Gründer die Berichterstattung übernehmen wird. Und deswegen, Herr Gründer, darf ich Sie darum bitten.
Ja, ich habe mich kameradschaftlich mit dem Kollegen Meyer-Ley abgesprochen, dass ich das übernehme, auch um das Zeitkontingent des PBNEs nicht allzu sehr in Anspruch zu nehmen. Aber ja, genau, im Verteidigungsausschuss waren jetzt vor allem Punkte wichtig, wie zum Beispiel der Einsatz der Fregatte im Roten Meer, wo es darum ging, eben die internationalen Handelswege zu schützen. Dort hat die Fregatte Hessen 27 Handelsschiffe eskortiert, hatte dabei auch vier Einsätze von Waffensystemen an der Zahl. Also war auch ein Einsatz, der, sage ich mal, umgangssprachlich ausgedrückt etwas anspruchsvoller war. Und ja, genau. Dann zweites Thema, das uns im Ausschuss beschäftigte, sind die Übungen, an denen deutsche Soldaten jetzt in den nächsten Monaten teilnehmen. Also wird es vor allem eine große Übung in Litauen geben, die Gran Quadriga. Dann aber auch eine Übung im Indo-Pazifik, wo wir zum Beispiel auch temporär Aufgaben übernehmen, wie die Kontrolle des Embargos gegen Nordkorea. Tragen da also auch zur Stabilität eben bei. Dann geht es natürlich auch jede Woche im Verteidigungsausschuss um die Unterstützung der Ukraine. Das ist dann ein separater Punkt, den wir dann im Geheimteil dann besprechen. Und wir haben auch in den letzten Wochen und Monaten viele Beschaffungsvorlagen durch den Ausschuss gebracht. Zum Beispiel heute ein Entwicklungsvorhaben beim Eurofighter. Ein Transporthubschrauber NH90 ist durchgebracht und auch ein Rahmenvertrag für Nebelhandgranaten. Also solche Dinge machen wir dann eben im Verteidigungsausschuss. Ganz konkret ist es auch so, dass wir bis Ende des Jahres das Sondervermögen da komplett gebunden sein wird oder fast komplett gebunden sein wird. Das ist auch was, was der Minister auch schon öffentlich angekündigt hatte. Gab es aber ja in den letzten Wochen, sage ich mal, Berichterstattungen zu, wo dann die Überraschung etwas groß war. Ich glaube, dass die Überraschung so groß war, war eigentlich im Verteidigungsausschuss eher gegeben. Genau, aber das sind die Themen. Ich weiß nicht, wenn du noch Ergänzungen hast, kannst du gerne noch irgendwie was ergänzen, aber ansonsten wäre es das.
Ja, danke schön. Wir haben in der Obleuterrunde verabredet, dass wir aus Zeitgründen Rückfragen diesmal nicht zulassen, aber eine Ergänzung durch den Kollegen Meyer-Ley natürlich schon.
Danke, Herr Vorsitzender. Herr Gründer hat es schon sehr umfassend dargestellt, was sich aktuell abspielt. Tatsächlich heißt er unter unserem Tagesordnungspunkt zentrale Nachhaltigkeitsthemen in den Ausschüssen. Und der Minister hat ja bereits im letzten November, ich glaube, Kollege Gründer hatte damals auch schon berichtet aus dem Verteidigungsausschuss, auch die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundeswehr vorgestellt. Gerade bei Verpflegung, bei Mobilität, bei Energieversorgung wird natürlich auf Nachhaltigkeitsthemen neuerdings auch geachtet. Aber der Minister sagt natürlich, die Einsatzbereitschaft der Truppe darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Aber man hat schon in den letzten Jahrzehnten darauf geachtet, hier Klimaneutralität zu erreichen. Das heißt, die beiden Standorte Berlin und Bonn sind eigentlich Ende des Jahres klimaneutral, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, vielen Dank für die Ergänzungen. Damit schließen wir den Ja, genau. Vielen Dank für die beiden Beiträge. Damit sind wir beim Tagesordnungspunkt 4 Verschiedenes. Hier kann ich ausführen, dass die Einladung der NGO Cradle to Cradle damals ja bekanntermaßen wegen namentlicher Abstimmung verschoben werden musste. Die Einladung ist jetzt erneuert worden mit dem Datum 6. Juni. Ein Donnerstag wieder natürlich in einer Sitzungswoche, damit auch die Gelegenheit besteht, teilzunehmen von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. 6. Juni, 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Vielleicht werden Sie es sich vormerken. Und auf dem Programm steht eine Einführung und ein Austausch zum Thema Cradle to Cradle und deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, gefolgt von einer Führung durch das Lab. Damit sind wir am Ende der Tagesordnung. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir machen eine kurze Unterbrechung, wie immer 4 bis 5 Minuten, und setzen dann mit der nächsten Sitzung fort. Vielen Dank.